Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Osteo, dem Podcast von Alexion rund um Hypophosphatasie. Mein Name ist Awan Sidik, ich bin Medizinjournalistin und Podcasterin. Heute spreche ich mit Frau Dr. Ulla Stumpf. Sie ist Oberärztin am LMU-Klinikum München und leitet dort den Bereich Osteologie in der Unfallchirurgie und Alterstraumatologie. Doch bevor wir jetzt in unser Gespräch einsteigen, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar wichtige Informationen zur Hypophosphatasie mitgeben. Hypophosphatasie, kurz HPP, ist eine erbliche Systemerkrankung, die die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Sie betrifft Mädchen und Jungen, Frauen und Männer jeden Alters gleichermaßen. Ursache der Erkrankung ist eine Genveränderung, die dazu führt, dass das Enzym alkalische Phosphatase, kurz AP, im Körper nur in unzureichender Menge aktiv ist. Dies kann eine mangelhafte Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat bewirken und eine Vielzahl weiterer funktioneller Symptome hervorrufen, darunter Muskel- und Knochenschmerzen, Muskelschwäche, Fatigue oder frühzeitiger Milchzahnverlust bei Kindern. Da es sich um eine progrediente, also fortschreitende Erkrankung handelt, ist eine möglichst frühe Diagnose und Behandlung besonders wichtig. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, Frau Dr. Stumpf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hallo, Frau Sidik. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Frau Dr. Stumpf, wichtige Kerngebiete Ihrer Arbeit sind die Osteologie und Unfallchirurgie. Können Sie uns einen kurzen Einblick in Ihre Tätigkeiten in der osteologischen Ambulanz und Unfallchirurgie geben? Mit welchen Erkrankungen stellen sich denn die Patienten bei Ihnen typischerweise vor?
Ja, also vorab finde ich erstmal, dass sich Unfallchirurgie, Alterstraumatologie und Osteologie sehr, sehr gut zusammenfügen und eigentlich auch zusammengehören, weil jetzt gerade in der Unfallchirurgie sind wir ja auch mit Verletzungen, mit Frakturen beschäftigt und da sind wir dann ja in der Operation oder wenn es zur operativen Versorgung kommt, ja auch ganz direkt am Knochen dran. Und Osteologie ist ja die Lehre von Knochen, drum finde ich, das passt ganz gut. Müssen ein bisschen das so trennen. Das eine ist so Unfallchirurgie, das natürlich viel auch Notaufnahme oder eben Verletzungen nach Hochrasanztraumata. Das heißt, das sind vor allem junge Patientinnen und Patienten, die Frakturen erlitten haben, das Hochrasanz, das heißt immer, dass viel Energie dahinter steckt. Das sind Verkehrsunfälle, das ist ein Sturz vom Dach oder vom Apfelbaum. Neulich hatten wir auch eine unsanfte Landung nach dem Paragliding. Das ist so der klassische Bereich der Unfallchirurgie. Eine Nuance anders wird das dann schon, wenn wir in der Alterstraumatologie sind. Das ist definiert als, da geht es um Patientinnen und Patienten, die älter als 70 Jahre sind. Und da stehen ganz oft eben nicht die Hochrasanztraumata im Vordergrund, sondern ein Sturz aus Körperhöhe. Und das kann sein beim Stolpern über eine Teppichkante, das kann sein beim Hängenbleiben an einem Bürgersteig. Und auch der Sturz bei Glatteis zählt als ein niedrigenergetisches Trauma. Da höre ich dann immer, oh, das war aber so glatt und da hat es mich so hingehauen, das wäre bei jedem zu einer Fraktur gekommen. Das ist eben so ein weit verbreiteter, in Anführungsstrichen, Irrglaube. Das ist und bleibt ein Sturz aus einer Körperhöhe. Und da sind wir im Bereich der Alterstraumatologie. Und das sind eben Frakturen, das würden jüngere Menschen nicht unbedingt erleiden. Und da ist die Ursache eben oft eine Osteoporose. Und darüber schlagen wir dann den Bogen in die osteologische Ambulanz. Da haben wir eben Patientinnen und Patienten jeden Alters. Das ist auch nicht nur mit Frakturen, aber ich würde mal sagen, 75-80% der Patientinnen und Patienten dort haben eine Fraktur und sind entweder aus dem stationären Bereich, dass wir die Nachbehandlung machen, dass wir gucken eben nach der Osteoporose und das weiter zu behandeln. Oder es sind eben Patientinnen und Patienten, die sich so vorstellen oder die uns zugewiesen werden. Und da ist dann nochmal ein ganz anderer Bereich. Bei Osteoporose denken immer oft alle nur an alte Menschen oder an ältere oder hochbetagte Menschen. Und in so einer osteologischen Ambulanz haben sie aber auch eine ganze Bandbreite. Da sind ein großer oder ein Anteil sind dann bei den jüngeren Patientinnen zum Beispiel auch schwangerschaftsassoziierte Osteoporosen. Ja, das ist etwas, was auch potenziell was ist, was selten ist, aber was was man auch finden oder was auch wo unter Menschen eben dann auch leiden. Und das ist so die Bandbreite sozusagen in so einer osteologischen Ambulanz. Wir sind nicht nur aus der Unfallchirurgie dort tätig, sondern das ist an der LMU als ein osteologisches Schwerpunktzentrum organisiert. Das ist ein großer Vorteil, weil das Schöne an der Osteologie ist auch, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Und in diesem Schwerpunktzentrum sind 8 Kliniken, vergesellschaftet sozusagen, wo es einen engen fachlichen Austausch gibt und wo wir auch so ein Patientenboard haben, wo wir dann Fallbeschreibungen oder Patienten und Patientinnen besprechen, die uns so ein bisschen vor Schwierigkeiten stellen oder wo wir gucken, wie kommen wir da weiter, wie behandeln wir das. Sowas besprechen wir auch dann interdisziplinär zusammen. Genau, das ist eigentlich so. Das ist der Bogen der Tätigkeit, was ich so mache.
Das ist eine ganz schön große Bandbreite, die Sie da abdecken tatsächlich. Jetzt sehen Sie ja in der osteologischen Ambulanz auch seltene Erkrankungen wie Hypophosphatasie. Wann haben Sie denn das erste Mal Kontakt mit HPP gehabt und wie sah denn der erste Verdachtsfall aus? Erinnern Sie sich auch noch dran, wie lange es gedauert hat, bis die Diagnose dann feststand?
Also der allererste Patient mit HPP, das hat leider ein bisschen gedauert, also bis ich oder wir da zu der Diagnose gekommen sind. Und das sind dann auch so Verläufe und so Patienten, die einem ja nicht mehr loslassen. Also da denke ich auch immer noch mal dran und daraus lernen wir alle auch immer wieder. Also der erste Patient, wo ich dann wirklich auch selber so diesen Weg gegangen bin, von einem Verdacht bis zur Diagnose, das war ein Mann, eigentlich eher jung für so eine osteologische Ambulanz, das ist ja schon so ein bisschen Schwerpunkt auch auf die Älteren. Da war damals 45 Jahre alt und hatte immer wieder so Mittelfußfrakturen. Ja, und dann ist natürlich immer das Erste, dass man denkt, Überlastungsfraktur, Ermüdungsfraktur. Der hat einfach zu viel gemacht, zu viel gelaufen. Diese Ermüdungsbrüche, das kam ja ganz ursprünglich mal auch aus Marschfrakturen. Das waren die Soldaten, die da unterwegs waren. Oder man hat sonst auch bei Tänzerinnen und Tänzern ist das etwas, was verbreitet ist. Oder bei Sportlern, wo das in die Richtung dieser Überlastungsfrakturen geht. Und dann haben wir den auch behandelt und so geguckt und dann irgendwie ein Vierteljahr später mit dem anderen Fuß wieder Mittelfußfrakturen. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen im Kreis gedreht. Ja. Und jetzt dann im Nachhinein, der war auch relativ schnell erschöpft, wirkte dann so ein bisschen in der Gesamtkonstellation, ja, geht dann schnell so eine Schublade auf, der ist ein bisschen depressiv und so. Und da war ich echt so an einem Punkt, wie geht's denn jetzt mit dem weiter oder was machen wir? Und dann sind wir da drauf gekommen, dass ich alles nochmal den ganzen Katalog durchgegangen bin. Und dann sind wir tatsächlich auf Zähne gekommen. Und siehe da, er hatte in der Kindheit mehrere Zähne auf einmal verloren. Und die sahen auch noch ungewöhnlich aus. Das wusste er noch, da waren die bei der Zahnärztin damals. Und das hat aber irgendwie, wurde dann auch nicht weiter verfolgt, war ja ansonsten alles gut bei dem Bub. Und aber so hat sich das dann so im Nachhinein gefügt. Und dachte ich, oh je, ne? Kindheit, Milchzahnverlust, mehrere Zähne, die sahen ungewöhnlich aus. Dann nochmal in das Labor gegangen und dann findet man dann, ja, also in der Kurzfassung, der hatte eine erniedrigte alkalische Phosphatase, wie Sie das vorher ja auch so schön erklärt haben. Und er hat als Erwachsener auch immer noch unter einer ausgeprägten Parodontitis gelitten. Also lauter so, das ist wie so ein Puzzle manchmal, ja. Das ist so ein Puzzle, das sich so zusammenfügt und das war dann der klare Verdacht auf eine HPP und dann wurde das genetisch abgeklärt und das war's dann auch. Und letztendlich muss man so in der Retrospektive sagen, das hätte man vielleicht heute vor allem auch schon früher dran denken können oder da schon früher draufkommen können, danach auch zu gucken. Und das ist so ein Spruch in der klinischen Tätigkeit ist halt immer so, was häufig ist häufig und was selten ist, ist selten. Aber ich glaube, da frühzeitig mehr an das Seltene zu denken, das ist etwas, was ich daraus so für mich und meinen klinischen Alltag mitgenommen habe.
Das heißt, also ab wann werden Sie in der Unfallchirurgie denn hellhörig und ziehen eine HPP als Differentialdiagnose in Betracht, wenn es zum Beispiel atypische Frakturen gibt oder bei bestimmten auffälligen Laborwerten?
Ja, also inzwischen immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, das passt nicht so richtig zusammen oder das ist etwas, wo man weiter gucken sollte. Und inzwischen machen wir das so, also die alkalische Phosphatase ist ja eine Standardbestimmung in einem osteologischen Abklärungslabor. Das gibt's vom DVO, Dachverband Osteologie. Da gehört das dazu. Und dann ist eben auch wichtig, wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen auch mit zuhören, dass die unteren Normwerte, dass das definiert ist, ja, und dass man dann wirklich sieht, das ist geringgradig erniedrigt oder das ist so an der unteren Norm. Also das ist auf jeden Fall etwas, was standardmäßig eigentlich zum Beginn schon erfolgen sollte. Und wann wird man hellhörig? Also in der Unfallchirurgie, das ist eben hauptsächlich, oder unser Hauptgeschäft sind Frakturen. Das heißt, wenn das nicht zusammenpasst, wenn das Frakturen sind, die nach einem ganz niedrigen, also bei jungen Patientinnen, Patienten, niedrig energetisches oder sogar ohne Trauma. Meine letzte HPP-Patientin, das war eine junge Frau, die ohne Trauma einen Schenkelhalsbruch erlitten hat. Ja, und da war zum Glück der Kollege, der sie behandelt hatte, super aufmerksam und hat sie da frühzeitig verwiesen, dass wir da relativ zügig, finde ich, zur genetischen Abklärung und zur Diagnose kommen konnten. Und also mit das Entscheidende ist immer so das Verdachtsmoment oder wenn ich jemand habe, der sehr viele Frakturen hat, ja, also wo man dann auch mal sagt, das sind jetzt sozusagen so ein paar zu viel, dass man denkt, das ist halt jetzt. Also gerade wenn das junge Menschen sind, ja, also viele Frakturen ohne Trauma, wenn dies alles nicht zusammenpasst, wenn die Laborwerte auffällig sind, das ist eben vor allem die alkalische Phosphatase oder dass man dann dahin geht, auch nochmal weit das Labor zu erweitern, dass man eben auch frühzeitig einfach so einen Verdacht stellt und das dann die Patienten auch weiter schickt, also. Bei uns, um das abzuschließen, das ist, wenn das alles nicht zusammenpasst und wenn es entsprechende Auffälligkeiten im Labor gibt, dann ist dann der nächste Schritt, dass man dann in die genetische Abklärung geht.
Mhm. Was schildern Ihnen denn die Patienten, wenn sie zu Ihnen kommen? Also Patienten mit Hypophosphatasie, wie lange dauert es dann im Schnitt, bis sie den Weg zu Ihnen finden? Und was haben Sie bis dahin schon erlebt? Welche Symptome stehen dann im Vordergrund?
Also das eine Thema sind Frakturen oder wenn es das nicht ist, dann haben die Patienten oft eine lange Odyssee hinter sich. Das ist vor allem eben auch Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkbeschwerden, Magen-Darm-Probleme oder eben, also ist eher selten, das mit den Zähnen oder mit dem Zahnverlust, das fügt sich eigentlich immer erst so ein bisschen später in das Puzzle ein. Und was berichten die vor allem, dass man muss ja diese ganzen verschiedenen, eher unspezifischen Symptome zusammenbringen und zusammendenken und so einen Verdacht auch haben. Und oft ist es so, dass jede Fachrichtung sich auf das eine Symptom beschränkt. Ja, also oft wird ja auch an eine rheumatoide Arthritis gedacht, dann ist man bei der Rheumatologin oder dem Rheumatologen oder es sind eben sind Magen-Darm-Probleme, die Patienten mitbringen. Und bis die dann quasi jetzt nicht nur bei mir, sondern in dem osteologischen Schwerpunktzentrum landen, das sind meistens zum Teil mehrere Jahre gehen da ins Land. Also die Patientinnen und Patienten kommen auch mit unspezifischen Symptomen wie so einer Müdigkeit oder Muskelschmerzen oder eben Gelenkbeschwerden, Magen-Darm-Problemen, sodass jede Fachrichtung sich auf dieses eine Symptom erstmal beschränkt. Und manchmal kann es eben bis zu mehreren Jahren dauern, bis die Patientinnen und Patienten dann an einen von uns in dem osteologischen Schwerpunktzentrum kommen und dass dann die Diagnose gestellt werden kann.
Hat denn die Arbeit mit HPP-Patienten Ihre Herangehensweise bei der Diagnostik verändert? Schauen Sie heute bei bestimmten Befunden dann anders hin als vor Ihren ersten Begegnungen mit HPP?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja durchaus lernfähig. Und ja, ich lerne auch immer wieder von Patientinnen, von Patienten, von eindrucksvollen Verläufen. Und ich würde sagen, inzwischen denke ich wirklich früher dran. Es ist auch eher so, immer so auf das Labor zu gucken, zu schauen, wie ist denn die alkalische Phosphatase? Aha, gut, super, die ist im Normbereich. Also eher früher dran zu denken und es dann für sich auch auszuschließen. Es gibt dann nochmal gestaffelte Vorgehen, dass das auch nochmal sein kann, dass die alkalische Phosphatase natürlich niedrig normal ist oder so. Aber das sind dann, glaube ich, schon sehr, sehr spezielle Fälle. Also ich glaube, ich hab's mehr bei mir, ja, in so ein, also ist auf jeden Fall in den klinischen Ablauf integriert, ein Labor zu machen, diese auffälligen Parameter frühzeitig zu sehen oder mitzumachen und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und ja, also ich würde sagen, das ist schon fest verankert in dem quasi in den möglichen Differentialdiagnosen und man kriegt ja auch im Laufe der Zeit einfach immer mehr klinische Erfahrung. Also dann zu sagen, das ist Intuition, das ist dann ein bisschen weit gegriffen, aber letztendlich ist es so immer, also ich habe schon so einen klinischen Blick, glaube ich, entwickelt, dass ich solche Symptome, die sonst eher unspezifisch oder ja allgemein gelten, dass ich denen hoffentlich eben jetzt auch frühzeitig ihre Bedeutung beimesse und da ja öfters eben auch dran denke. Und dementsprechend kann man die Diagnose dann auch öfters stellen.
Klar, das ist natürlich auch einfach den Erfahrungswerten, die Sie jetzt über die Jahre gesammelt haben, geschuldet sicherlich. Frau Dr. Stumpf, was möchten Sie denn zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben und was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen raten, die HPP noch nicht auf dem Radar haben und hier zuhören?
Also ich glaube, man muss so ein bisschen den, so diese, wir haben ja schon manchmal so ein bisschen so Schubladen, in denen wir denken und es gibt auch immer mal so diagnostische Schubladen und das ist eigentlich gut, die zu verlassen und da offen zu sein und das ist super. Alle, die hier zuhören, die schon mal den Schritt gegangen sind, sich damit zu befassen und darüber was lernen zu wollen, was wissen zu wollen und wenn man den Schritt schon gemacht hat, dann hat man es auch schon, glaube ich, automatisch mehr im Hinterkopf. Also das Wichtigste ist eben auch so dran zu denken, es ist zwar eine seltene Erkrankung, aber je mehr ich meinen Blick schärfe und je mehr ich danach gucke, umso mehr werde ich es auch diagnostizieren. Und das andere ist, wenn das irgendwie unspezifisch ist oder wenn das irgendwie alles nicht so richtig zusammenpasst, dann auf jeden Fall auch daran denken, so ein osteologisches Basislabor ist jetzt nicht ein besonders aufwendiges Labor, wenn man jetzt nur auch einfach anfängt, Calciumphosphat und die alkalische Phosphatase zu machen, dann kann das schon sehr, sehr gute Hinweise eben wirken. Und was man auch bedenken muss für die Patientinnen und Patienten, auch milde Verläufe können die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Und selbst wenn das dann in einem Bereich ist, wo man es nicht therapiert, ist es eine große Erleichterung, wenn die einfach wissen, was dahinter steckt, wie das alles quasi zuordnenbar ist. Das ist oft eben eine sehr große Erleichterung und ja, hilft den Patientinnen und Patienten auch schon mal weiter. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist es, glaube ich, ja, auch ganz gut in Richtung dieser Diagnostik dann zu gehen und an die Hypophosphatasie einfach zu denken.
Ja, und damit neigt sich unsere heutige Folge von Let's Talk Osteo dem Ende zu. Frau Dr. Stumpf, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Einblicke. Das war ein sehr bereicherndes und spannendes Gespräch.
Ja, das ging jetzt wirklich rasend schnell auch vorbei. Waren tolle Fragen und ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite an Sie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind und bis dahin sage ich auf Wiederhören.